Deutschlandfunk.
Corso.
Dortmund in den 80ern. Die Stahlindustrie ist am Ende, Arbeitslosigkeit macht sich breit und die Plattenbauten sind nicht mehr schick und modern, sondern wirken trist und riechen nach gesellschaftlichem Abstieg. Mittendrin Nils Oskamp, heute vor allem als Illustrator tätig, damals Schüler, geht auf die Realschule im Stadtteil Dorstfeld, die Ecke im zentralen Westen der Stadt, schon zu diesem Zeitpunkt eine Hochburg von Neonazis. Diese Zeit hat er nun in seiner autobiografischen Graphic Novel Drei Sterne verarbeitet. Guten Tag zum Corso-Gespräch, Herr Oskamp.
Guten Tag, hallo.
Herr Oskamp, wie es damals aus an Dorstfeld, das habe ich jetzt so ein bisschen skizziert, nachempfunden, den Schilderungen in Ihrer Graphic Novel. Wie machte sich denn damals der Neofaschismus bemerkbar in Ihrer Erinnerung?
Also er kam schleichend um die Ecke in Form eines neuen Mitschülers. Und ganz überraschend nach einem Geschichtsunterricht hat er dann die Auschwitz-Lüge propagiert, hat gesagt, das ist die Lügen der Besatzungsmächte, reine Propaganda, Auschwitz-Vernichtungslager hätte es nie gegeben. Und da wurde mir doch irgendwie bange. Und das wurden halt immer mehr. Also immer mehr Bomberjacken, immer mehr Aufnäher. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und überall die Aufkleber der FAP, der Freiheitlichen Arbeiterpartei Deutschlands. Damals unter anderem von Kühnen gegründet. Und SS-Sigi, Siegfried Borchert, war damals auch sehr aktiv in der Szene.
Ja, und das dauert noch lange an. Die FAP in den 90er Jahren dann verboten. Aber damals wurden eben, wie Sie gerade schon erzählt haben, ja, man kann sagen, da wurden junge Generationen eigentlich rekrutiert, die womöglich dann heute noch aktiv sind. Wie erklären Sie sich, dass Sie dafür damals nicht anfällig waren?
Boah, das war meinem Elternhaus wohl ein bisschen zu verdanken. Mein Vater hat an der Uni Dortmund gearbeitet. Und über den Holocaust und da haben wir uns schon drüber unterhalten und auch die Vernichtung des Krieges, wie ganz Deutschland ausgesehen hat, das war auch ein Bild, das hat auch meine Oma mir erzählt. Und was für eine schwere Zeit es war nach dem Krieg und dass das ja dem Nationalsozialismus sozusagen zu verschulden war. Und da waren wir halt ein bisschen reflektierter als diese Kids halt, die von ehemaligen SS-Leuten damals auch schon angelernt wurden, propagandistisch zu arbeiten. Und die quasi in jede Schule ihre Anwerber geschickt haben.
Und Sie haben auch damals den Mut gehabt, sich eben entgegenzusetzen, entgegenzustellen. Sie haben es ja gerade schon angesprochen nach der Geschichtsstunde, das zeigen Sie auch in Ihrem Buch. Da gibt es eben einen Mitschüler, der rechtsradikale Parolen skandiert und Sie stellen sich dem entgegen. Aber dann, ab diesem Zeitpunkt, müssen Sie eigentlich ständig auf der Hut sein, denn Sie geraten ins Visier von Neonazis. Beziehungsweise, wen haben Sie dann ab diesem Zeitpunkt gegen sich? Sind das eher Mitschüler, also Gleichaltrige, oder wer macht da Jagd auf Sie, bis sogar auf Sie geschossen wird?
Ja, dieser Mitschüler, das war halt ein Hemd. Ich hatte früher Judo gemacht und ich habe mir den angeguckt, da musste ich niemals Luft holen, um ihn auszupusten. Und der hat natürlich den Klassenschläger vorgeschickt. Und ich habe halt die bekämpft sozusagen mit etwas, was Nazis nicht haben, das war mit Humor. Wenn die an die Wand geschmiert haben, Deutschland erwache, da habe ich drunter geschmiert, Frühstück ist fertig.
Waren das dann vor allen Dingen Auseinandersetzungen eben mit wirklich den Gleichaltrigen?
Nee, also die haben es versucht zu dritt in der Schule und auch als ich dann Unterstützung gekriegt habe, dann haben die immer stärkere Schläger mit dazu geholt, auch Leute von der Borussenfront, ein Skinhead aus Bochum war mit dabei, der war auch deutlich älter, also ich war damals 14 und die rechten Schläger waren teilweise über 20.
Wie lange dauerte es an?
Die ganze Geschichte spielte so im Raum von 2 Jahren. Es gab später nochmal einen Vorfall, 6 Jahre danach, aber den habe ich jetzt wegen den zeitlichen Zusammenhängen nicht in das Buch mit einfließen lassen.
Wie kamen Sie da raus aus dieser Zeit, aus dieser Phase?
Ja, das war eine lächerliche Slapstick-Show. Ich habe die angezeigt und dann gab es auch eine Gerichtsverhandlung und die Haupttäter hatten dann Alibi, wurden nicht vorgeladen, konnten nicht ermittelt werden.
Angezeigt, und, das muss man vielleicht dazu sagen, angezeigt, weil es vorher eine Schlägerei gab.
Krankenhausreif. Mir wurde mit Springerstiefeln gegens Gesicht getreten. Also ich hätte auch mein Leben verlieren können. Und das wurde dann von der Justiz geahndet wie eine Schulhofschlägerei. Obwohl ich in meinem eigenen Blut wach geworden bin. Jochbeinbruch, Nasenbeinbruch, 2 Rippen gebrochen, innere Blutung, Gehirnerschütterung. Und da haben die beiden Haupttäter der Schule haben da 27 Sozialstunden gekriegt.
Sie haben das gerade schon angesprochen. Hilfe stand Ihnen eigentlich gar nicht zur Verfügung. Es gab da einen Mitschüler, Thomas oder Tom, der Ihnen zur Verfügung stand, der Ihnen geholfen hat. Wie erklären Sie sich denn, dass es für Sie damals keine Anlaufstelle gab? Dass Dortmund, insbesondere Dorstfeld, ich meine, man wusste doch, dass es da ein Neonazi-Problem gab.
Da wurde geflissentlich weggesehen. Die Schulleitung wollte es nicht wahrhaben, das Lehrerkollegium wollte es nicht wahrhaben. Meine Eltern hatten aufgrund 2 Todesfälle in der Familie andere Probleme zu der Zeit. Und Hilfestellung gab es nicht. Also es gab solche Hilfe-Opferschutzorganisationen, die es heute gibt, gab es damals nicht. Es gab das Sorgentelefon, es gab die Polizei. Und beide haben sich gegenseitig aufeinander verwiesen. Also ich wurde von einem Sorgentelefon zur Polizei geschickt und die Polizei hat mich zum Sorgentelefon geschickt. Und die Polizei war auch nicht so sensibilisiert wie heute. Also die haben das auch nicht erkannt. Die haben auch gesagt, ja, nee, ohne Zeugenaussagen können wir nichts machen. Und da sind die Nazis ganz groß, alle Zeugen einzuschüchtern. Da macht keiner eine Aussage.
Drei Steine, das Buch, das ist Ihre erste Graphic Novel. Warum hatten Sie jetzt das Gefühl, diese Geschichte noch einmal aufarbeiten zu müssen?
Ja, ich habe ja noch mal nachträglich studiert an der Trickfilmschule hier in Hamburg und dort war ich auf der Suche nach einem guten Stoff für eine Graphic Novel und da habe ich gemerkt, irgendwie ich habe einen guten Stoff auch bei mir in der eigenen Historie, den ich dann auch so dramatisiert habe nach der Drehbuchschule, wie ich das halt gelernt habe und da war halt alles drin und dann war es halt so, die politische Situation der letzten Jahre hat sich dann verschlimmert, also dieser Sturm auf das Rathaus von den Rechten in Dortmund vor 2 Jahren, komischerweise hat mir diese Aktion von den Idioten die Türen geöffnet, auch beim Ministerium, bei der Amadeo-Antonio-Stiftung, um dort auch Förderung zu kriegen. Vorher war es immer die Problematik, dass Verlage halt ein sicheres Produkt machen wollten. Und aber dann war es dann sehr interessant, wie auf einmal Panini auch gesagt hat, ja, wir wollen das Buch machen. Der Verlagsleiter von Panini hat gesagt, ich war selber früher Punk, hatte Probleme mit Neonazis und es macht mir jetzt eine Riesenfreude, dem jetzt ein Buch um die Ohren zu hauen. Und die politische Situation macht die Leute jetzt wach. Es muss was gemacht werden. Der Rechtspopulismus wird immer stärker. Und von Rechtspopulismus zur Radikalisierung sind nur ein paar Schritte. Und da denke ich mal, dass so eine Graphic Novel gerade den jungen Lesern was ändern könnten.
Die Graphic Novel, die gibt es ja in 2 Ausgaben. Ich nenne sie mal die pädagogische Fassung und die künstlerische Fassung. Also die künstlerische, die ist wesentlich länger. Die andere hat zum Beispiel ein Vorwort von Manuela Schwesig. Im hinteren Teil wird die Geschichte der rechtsradikalen Szene in Dortmund beschrieben. Schwesig hebt in ihrem kurzen Text die Bedeutung von Präventionsarbeit vor. Ist es also auch das, was Sie mit dem Buch vornehmlich leisten wollten, also Präventionsarbeit?
Gerade die Schulbuchausgabe wirkt zusammen mit der Webseite. Dort ist pädagogisches Begleitmaterial und dort können dann Lehrer und Schulen direkt Blogunterricht machen. Ich selber biete auch Lesungen an Schulen an. Da können die Leute über die Webseite auf mich zukommen, mich einladen und dann auch eine offene Diskussionsrunde. Ich habe morgen ein Gespräch in Berlin, gerade auch mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, wie wir diese Lesung und sowas gestalten können. Und die Präventionsarbeit ist auch erforderlich. In dem pädagogischen Begleitmaterial wird zum Beispiel auch erklärt, wie gehe ich als Opfer von Rechtsradikalen um, wie ist mein Umgang mit der Polizei, Protokolle, Zeugenaussagen, wie erkenne ich Rechtsradikalismus, wie sind die Tendenzen, was mache ich, wenn ich gemobbt werde an der Schule.
Was erzählen Ihnen die Schüler, wenn sie jetzt heute in die Schulen gehen? Ist das vergleichbar mit Ihrer Situation damals?
Die Situationen sind heute anders, generell anders. Die Nazis früher hatten vielleicht nur 100 Leute auf einer Demo zusammengekriegt und es gab keine Gegendemonstration. Die Neonazis heute, die rotten sich über die Social Media zusammen mit Facebook und Twitter. In Dorstfeld braucht ein Kamerateam nur eine halbe Stunde mit der Kamera stehen, dann stehen dann sofort 15 Nazis daneben. Die Strukturen sind radikaler geworden, die Bewaffnung ist radikaler geworden, die Vernetzung ist auch der nationale Sozialismus, das ist sozusagen das Stiefkind der Neonazi-Szene aus den 80ern. Das, die Schläger wie SS Siege, die werden idealisiert und jetzt sind das so leitende Köpfe wie Michael Brück, der versucht Jura zu studieren, aber ich glaube nie, dass er irgendwann eine Zulassung kriegen wird bei der Anwaltskammer.
Dass Rechtsextremismus in Graphic Novels aufgegriffen wird, das ist nicht unbedingt neu. Das Recherchebüro Korrektiv hatte damals in der Graphic Novel Weiße Wölfe von den Verflechtungen rechtsextremer Gruppen aus dem Ruhrgebiet erzielt. Eignen sich denn Graphic Novels besonders gut für diese Art von Stoff?
Ja, also Weiße Wölfe ist ja auch eine Art Reportage, ist so als Reportage gedacht, auch mit einer Form der Darstellung, dass es idealisiert ist, dass sich jeder Leser reindenken kann. Auch in diesem Fotokopiestil, Collagen, so ähnlich wie auch die Nazi-Szene oder die Antifa-Szene auch ihre Aufkleber macht. Da wurde bewusst auch diese Bildsprache gewählt von Jan Feind, dem Künstler. Meine Geschichte funktioniert anders, ist alles gezeichnet und ist eher aufgearbeitet dramaturgisch wie ein Film oder Theaterstück. Und das sozusagen besser auch für Jugendliche lesbar und erlebbar ist.
Ist dieses Thema jetzt für Sie durch? Ist das jetzt abgearbeitet?
Anscheinend nicht. Ich kriege überall Einladungen von Schulen und über Rechtsradikalismus zu reden. Es ist nicht abgearbeitet. Es ist noch ein Vorfall passiert, den ich auch noch jetzt mit reinpacken werde in die französische Ausgabe, an der ich gerade arbeite. Da gucke ich noch mal, was da in Zukunft noch alles passiert.
Was für ein Vorfall ist das?
Das ein paar Jahre später passiert, da hat mich einer von der rechtsradikalen Szene mit brennbarer Flüssigkeit besprüht und angezündet.
Oh weh. Das heißt, der Rechtsradikalismus, der begleitet Sie eigentlich schon Ihr gesamtes Leben?
Ja, gerade in Dortmund-Dorsfeld, da ist das ja so ungefähr, als wenn man ins Becken springt und man wird nicht nass. Also da ist es wirklich um einen herum, die Propagandamaschine läuft dort und dort werden auch bis heute noch Leute terrorisiert und eingeschüchtert, die öffentlich ihre Meinung gegen die Nazis bekunden.
Haben Sie die Befürchtung, dass Sie jetzt wieder ins Visier von Rechtsradikalen geraten, jetzt wo diese Graphic Novel erschienen ist?
Ja, klar, sicher, aber ich habe keine Angst mehr vor denen. Die haben unser Land in Schande gebracht. Also ich muss mich immer rechtfertigen in Frankreich, was in Deutschland, Rostock, Hoyerswerda etc. passiert. Und es muss denen mal Gesicht gezeigt werden. Die Mutigen müssen aufstehen gegen diese Idioten.
Das sagt Nils Oskamp im Corso-Gespräch. Drei Steine, so heißt seine Graphic Novel, über seine Jugend in Dortmund-Dorstfeld unter Neofaschisten. Herr Oskamp, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke auch.